Was für eine Woche. Viele von euch waren die ganze Woche dabei. Letzten Samstag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, gestern Abend und heute wieder. Und ich glaube, keiner bereut es, dass er dabei war. Weil es war eine intensive Woche und ihr kennt das Gefühl bestimmt, man hat etwas gemacht und man ist völlig kaputt. Eigentlich kann man gar nicht mehr. Ja. Eigentlich ist man erschöpft und man würde es trotzdem wieder so tun. So geht es mir mit dieser Woche. Ja. Gestern Abend habe ich richtig gemerkt, wie ich die letzten Kräfte zusammenziehen muss und ich habe zum Glück gut geschlafen, dass ich heute noch mal einigermaßen frisch bin. Aber ich fühle mich so bereichert. Und weil wir das so erfahren haben, wollen wir das heute noch mal versuchen, so ein bisschen zusammen zu bündeln und ins Leben zurückzuholen für uns alle, auch für die, die vielleicht nicht dabei waren und nicht dabei sein konnten, vielleicht auch nicht die ganze Zeit, möchte ich jetzt nochmal versuchen, uns das nochmal ins Bewusstsein zu holen, worüber wir gesprochen haben. So den Rahmen für die ganze Woche hat uns ein bisschen der Abraham gegeben, so diese Figur aus dem Alten Testament, aus der Bibel, bei denen das so für uns gefühlt mit den Verheißungen, wo wir das so richtig verstehen, wie Verheißungen funktionieren, so begonnen hat. So bei dem Mann, der Gott kennengelernt hat, wo so Gott und Menschen sich so richtig trafen dann und Gott Verheißungen in diese Welt brachte, die uns erstaunen. Wenn wir dann genau hinschauen, dann merken wir ja, dass Verheißungen immer da waren. Und gerade an Abraham und der Beziehung, die Gott mit Abraham hatte und Abraham mit Gott hatte, das hat uns gestern die Julia nochmal so schön erklärt und deutlich gemacht, wie eng diese Beziehung, wie die zusammen gelebt haben, wie liebevoll auch diese Beziehung miteinander war, die lässt uns so erahnen, dass da etwas sein kann mit Verheißungen, also mit den Versprechungen, die Gott so gibt, die so viel größer sind als das, was wir oft denken. Ich finde das so wichtig, dass wir uns das deutlich machen, wer Gott ist. Deswegen haben wir die ganze Woche, jedes Mal, wenn wir uns getroffen haben, ein Lied gesungen, zweimal, weil es das in Deutsch und in Englisch gibt und gestern Abend haben wir sogar zweimal in Englisch gesungen, weil uns das so deutlich macht, wie heilig Gott ist, wie groß Gott ist. Und natürlich, die Kirchen reden davon und Bilder werden vielleicht auch noch gemalt mit einem Heiligenschein, damit uns das irgendwie immer so deutlich wird, dass da was Besonderes ist und dass da was Besonderes wirkt. Aber ich versuche immer, das habe ich auch am Donnerstag schon mal uns hier so gesagt, ich benutze gern die Frage, glaubst du wirklich, dass es diesen Gott gibt? Glaubst du das wirklich? Und am allerliebsten stelle ich diese Frage nicht an Leute, die mit Gott noch nicht viel zu tun, weil die sind überfordert damit, wenn man gerade so auf dem Weg ist mit Gott, dann ist man vielleicht. Nee, ich frage das am allerliebsten Menschen, die behaupten, sie wären seit Jahrzehnten mit Gott unterwegs. Ich frage die ganz gern, glaubst du wirklich, wirklich, dass es diesen Gott gibt? Ja, nicht so nur mit dem Verstand, sondern mit allem, was du bist und mit vor allem, was du tust. Weil wenn wir wirklich glaubten, dass es diesen Gott gäbe, dann würden wir doch ein anderes Leben führen, mal ganz im Ernst. Wenn es diesen Gott gibt, der seinen Sohn in die Welt geschickt hat, ne, um dich persönlich zu retten. Also dieser Gott ist in die Welt gekommen und hat, wenn ich daran glaube, ne? wir glauben daran, wenn es diesen Gott gibt, der kommt hier runter und dann lässt er sich an so ein Kreuz nageln. Der hat nichts gemacht, dieser Mann. Aber er lässt sich an dieses Kreuz nageln und diese ganze Tortur vorher und überhaupt diese Zeit vorher. Ich meine, das ganze Leben hier auf dieser Welt war ja nicht einfach. Und das macht er für dich, ganz persönlich. Wenn das stimmen würde, dass das so ist, müsste das dann nicht. Also ich sage das jetzt mal zu mir, müsste das dann nicht bei mir viel mehr Auswirkungen auf mein Leben haben? Müsste man dann nicht viel mehr sehen davon, dass ich das wirklich glaube? Und dann kommt dieses ganze Thema mit den Verheißungen. Dann kommt ja noch dazu, dass Gott eben nicht nur hier war und nicht funktioniert, sondern der kommt und sagt, und hier seht ihr das auch, das sind so die aktiven Sachen, die wir diese Woche gemacht haben. Dann schreiben wir uns das auf und dann steht da, oh, wie Gott ist, wie toll er ist. Lest das nachher euch nochmal durch, was es so an Verheißungen gab. Und dann schauen wir uns das an. Und hier, der Carsten hatte das am Mittwoch mitgebracht. Und dann haben wir alle uns so Verheißungen nehmen dürfen. Und da habe ich diese Woche das erste Mal so richtig innerlich gestockt und habe so gemerkt, oh, Moment mal, was machen wir hier? Weil der Carsten war nämlich auch so unterwegs, dass er gesagt hat, Mensch, stell dir vor, du hättest so eine Verheißung, an die du wirklich glaubst, bei der du glaubst, dass sie in deinem Leben Wirklichkeit wird. Und ich bin da so in mich ein bisschen zusammengefallen, weil ich so gemerkt habe, Mensch, Alter, Henrik, hast du eine Verheißung? Und dann sollten wir so durch den Raum, das war alles verteilt im ganzen Raum, und dann sollten wir so durch den Raum gehen und sollten uns eine aussuchen. Und ich stand dann davor und habe mich gefragt, an welche glaube ich denn wirklich? An welche Verheißung? Von denen, die da hängen. Also so glauben, wie ich es gerade gefragt habe, dass ich persönlich dran glaube und dass mein Leben das dadurch verändert wird. Dann habe ich mir eine genommen, mich gerade so getraut. Und dann habe ich andere gesehen, die haben dann so da eine weggenommen und da eine Verheißung weggenommen und da noch eine. Und dann habe ich ja, wow, das Vertrauen. Und dann ist mir klar geworden, in der Nacht, Henrik, du musst über dich nachdenken, nicht über die anderen. Wie ist das mit Gottes Verheißungen? Wie ist das so bei dem Abraham gewesen? Wir hatten letzten Samstag schon als Einleitung diesen Text, in dem gesagt wird, dass Abraham auf Gottes Verheißung, auf Gottes Versprechung nicht durch Unglauben reagiert hat, sondern er erlangte den Glauben, also der Glauben kam, er erlangte ihn, dadurch, dass er Gott die Ehre gab. Also Abraham war der, der uns vorgemacht hat, gezeigt hat, ja Moment mal, und das ist ja auch so ein bisschen, was von Anfang an schiefgegangen ist bei dieser Geschichte mit Adam und Eva und all den anderen, dass die Leute dann oft so immer auf das geguckt haben, was verheißen war und weniger auf den Verheißenden geschaut haben. Die Bibel animiert uns zu sagen, schau doch auf den, der die Verheißungen gibt und schau nicht so sehr auf die Verheißungen. Aber wir haben das so gern, weil sich das wohlig anfühlt und dann würden wir das gern so für uns annehmen und dann so irgendwie wahr machen. Wird das auch manchmal wahr? Weil es Umstände gibt, die solche Dinge auch hin und wieder in unserem Leben wahr machen. Aber ist es denn verfügbar? Also ich habe den Eindruck, dass Gott, wenn er über diese Dinge spricht, die er uns verspricht, also verheißt, das macht bei mir immer so den Eindruck, als wäre das so, müsste das zumindest immer so verfügbar sein. Als müsste ich permanent Zugriff dazu haben. Und dann habe ich schon den anderen erzählt, dass dann habe ich der Fabienne so meine Idee erzählt, mir kam dann so ein Weg. Und dann sagt die Fabienne, ja, aber das, wie du das immer sagst, das ist nicht gut. Und dann ist mir auch aufgefallen, weißt du, warum das nicht gut ist, weil ich, und das habe ich auch am Donnerstag schon gesagt, weil ich dann so tue, als würde ich zu dir sprechen. Aber ganz ehrlich, ich spreche das absolut zu mir. Ich möchte eigentlich von mir sprechen. Ich schaue viel zu wenig auf den Verheißenden. Und dann hilft mir, wenn ich mit anderen darauf schaue. Und das haben wir gemacht diese Woche und Gott angeschaut. Wir haben gesehen, wie groß er ist und wie schön er ist. Und dann nochmal die Frage, stell dir vor, diesen Gott gibt es wirklich. Sollen wir jetzt mal für 20 Minuten nochmal annehmen, wir tun mal so, als gäbe es diesen Gott wirklich. Aber nicht diesen Gott, den du vielleicht jetzt hier so schon mitgebracht hast als Bild, ja? Sondern versuch doch nochmal zu überlegen, stell dir vor, Gott wäre wirklich so groß, dass er ein Universum erschaffen kann. Ja, so groß. Der wäre wirklich so groß, dass er in der Lage ist, Tiere und Pflanzen zu erschaffen. Der in der Lage ist, Leben zu erschaffen. Licht. Sauerstoff. Stell dir vor, es gibt diesen Gott wirklich. Der das alles machen kann. Und der dafür sorgt, dass diese Welt sich dreht. Der das macht, dass das die Erde sich so dreht und nicht so. Stell dir vor, diesen Gott gibt es. Und wenn ich mir das vorstelle, dann bin ich ja ganz schnell bei mir. Dann frage ich, okay, wenn Gott so ist, wie bin ich denn dann? Wie bin ich? Oder was bin ich? Und da hatten wir uns am Donnerstag so eine Idee entwickelt, woraus wir denn bestehen könnten. Wer wir wohl so sind. Und dann habe ich so gesagt, ich glaube, wenn wir Mengenlehre lehrt man ja jetzt nicht mehr so in der Schule, ich mir sagen lassen, aber wir bestehen ja aus irgendetwas. Und was unbestritten ist, ist ja, dass wir aus Materie bestehen. Materie, so. Also so, ne, Kohlenstoff und Wasser. Und, ich bin kein Chemiker, kein Physiker und ich kann das nicht so gut. Aber so all das, dieses Materielle halt, ja, was ich bin. Und jeder von uns ist irgendwie Materie. Aber wir sind ja nicht nur ein Haufen Zellen, so Fleisch und Knochen, hoffentlich. Sondern wir denken ja auch. Ja? Also ist da so das Geistige. Also dass wir, ich denke, also bin ich. Das Pläne. Ideen. Dir sagt einer, löse 1 plus 1 und dann kannst du dir erdenken, dass das 2 ist. Oder 4 oder was auch immer, aber ne, wir sind in der Lage, etwas zu denken. Und ich habe am Donnerstag unterstellt und ich unterstelle das heute auch, wenn man das nochmal richtig, und ich will hier keine Angaben von der Verteilung, von der Größe haben, aber einfach von dem Zustand würde ich, und wir verwechseln das mit dem immer, aber ich hoffe, in uns ist auch das Geistliche. Also nicht nur, dass wir denken können, nicht nur die Chemie, die das vielleicht macht, oder dass wir fühlen können, was dann Hormone sind, oder was immer, sondern dass da irgendwas ist, was größer ist als ich. Irgendwas in mir, was mal irgendwann in mich hineingekommen ist und vielleicht nach meinem Tod oder während meines Todes auch wieder geht, aber was größer ist als ich. Weil wenn ich das für mich verstehe, dann ergeben sich für mich bestimmte Logiken. Der Bereich hier, der ist ja bei jedem unterschiedlich groß, oder? Wir können das ja nicht, ich glaube, das ist so ziemlich ähnlich bei uns allen. Ja, mit einer gewissen Schwankungsbreite, ein Kilogramm vielleicht, meinetwegen, aber darauf will ich gar nicht. Aber was macht dich denn aus? Lebst du eigentlich aus dem, was deine Materie ist, oder lebst du aus dem, was du denken kannst, oder ist da irgendwie auch noch mehr? Bei mir ist das manchmal hier so viel irgendwie, ne? Und dann steht daneben Gott. Ja, dann steht da daneben Gott. Der Axel hat hier so schicke, wir hatten nur so hässliche bunte. Und wie gemacht sind noch zwei übrig, Axel. Gott mit all seinen Verheißungen, ne? Und ich da irgendwie, und das so eine Diskrepanz. Und dann schaue ich mir diese Dinge an und dann sehe ich, wenn ich das jetzt hier alles nehmen würde, diese ganzen Verheißungen, die Gott so gibt, und versuche die so in mein Leben da so rein zu pinnen. Ja, da gibt es ja Dinge, die auf mein geistiges Leben abzielen, manche, die auf meine Materie, ne, so mit Gesundheit und all dem abzielen, und manche eben auf mein Geist abzielen von den Sachen. Dann würde ich die da gern alle hinpinnen und dann merke ich, ja, aber Moment mal, wenn es, wie ich eben schon sagte, eins gäbe, eins, das mein Leben richtig trägt, und das so viel Entfernung. Und dann sind all diese Sachen sind dann nur Werbeplakate. Sind dann nur bunte Werbeplakate. Das ist nur Werbung. Das ist nur Leuchtreklame. Leuchtreklame. Ich bin da nicht in dieser Welt. Wo? Und da erinnerte mich das daran, wo ich eigentlich lebe. Ich zeige euch mal, wo ich eigentlich lebe. Eigentlich lebe ich da. Wisst ihr das, wo das ist? Das ist der Alexanderplatz, als es noch Ost-Berlin gab. Die graue DDR. Da komme ich her. Und daran musste ich mich so erinnern, ich hatte so das Gefühl, ich merkte plötzlich, ja, da sind so diese bunten Plakate, diese Versprechen von Gott, aber eigentlich lebst du hier. Henrik, du lebst da. Und dann kam mir die Frage, kann es sein, dass wir nicht vielleicht alle so ein bisschen in so einer geistlichen DDR leben? Und dann sagen wir so, nee, na, guck mal, das habe ich schon erlebt hier, das habe ich erlebt. Und ich glaube, sagt der andere, das erlebe ich auch noch. Und das hier, das habe ich einem anderen zugesprochen, der hat das dann erlebt. Und dann sage ich dir, dann lebst du immer noch hier. Dann lebst du immer noch hier. Weil mehr ist das nicht. Und ich kann euch das so schön berichten, habe ich auch am Donnerstag schon getan, weil ich bin da ja groß geworden. Ich habe da gelebt bis zu meinem 16. Lebensjahr. Ich weiß, wie das ist, in der DDR zu sein. In so einer, wo das alles nicht verfügbar ist. Ich kannte das Bunte. Ja, das Bunte, was dem gegenübersteht. Ich kannte die Version, wo es hier so bunt war, aber gelebt habe ich hier. Ich wusste das, ich hatte so eine Ahnung, da gibt es etwas. Weißt du, und was ich damit sagen will ist, und dann weißt du, wenn du vielleicht sagst, das ist ja nicht nur Werbung da, ja, schockt dich das? Nee, natürlich ist das nicht nur Werbung, wenn da ein Coca-Cola-Schild ist. Hier in dem Land, wo dieses Schild, da kannst du Coca-Cola kaufen. Ist verfügbar. Und weißt du, Da hatten wir das auch ab und zu. Und zwar in drei verschiedenen Varianten. Die eine Variante war die, wir hatten dann, da kam mal so über so Bekannte, haben wir dann so Illustrierte aus dem Westen bekommen. Und dann konnten wir in diesen Illustrierten gucken und dann waren da so diese bunten Sachen drin, die tollsten Geschichten. Und ich dachte, wow, was eine Stereoanlage. War cool, damals in den 80ern hatte man Stereoanlagen, das ist heute längst vorbei. Aber da sagte ich, wow, kannst du kaufen. Ich habe schon die Autowerbung, die da war. Und das habe ich als Kind, ich hatte Mitsubishi Colt, 10.000 Mark. Irre. 5.000 Euro übrigens nur mal. 10.000 Mark. Ich dachte, wow, wenn du da wohnst, dann könntest du dir sowas kaufen. Und dann hatten wir so eine Ahnung. Und ich glaube, dass das bei uns oft auch so ist mit den Versprechungen Gottes. Wir leben in der DDR und wir sehen diese Bilder und wir wissen, tatsächlich, das gibt es, weil sonst würden solche Zeitungen nicht gedruckt. Aber das reicht uns dann. Dann blättern wir da drin. Und dann sind wir begeistert. Und dann erzählen wir uns, da gibt es das und hast du das gehört? Ja, früher, da gab es in den Gemeinden, in denen ich groß geworden bin, gab es immer Missionsberichte. Wurde dann berichtet, was irgendwo passiert war. Und das Zweite war, und das passt auch sehr gut zu diesem Beispiel, wie wir mit Verheißung Gottes umgehen. Was wir auch bekommen haben in der DDR? Wir haben Pakete bekommen. Also dann war das plötzlich nicht einfach nur noch so eine Ahnung, so eine Idee von dem, was es vielleicht gibt, sondern da kam das Paket. Und dann konnten wir es auspacken und haben wir gesehen, ja, Tatsache, das sind nicht nur Versprechungen, diese Produkte gibt es wirklich. Ich dachte, was ich schon erzählt habe, so begeistert, Kellogg's Max. Hat meine Oma deshalb immer geschickt, logischerweise, weil die waren leicht, so ein Paket, ne, das konnte man schön da rein und wir waren begeistert. Und dann haben wir die nicht zum Frühstück gegessen, sondern die haben wir abends in so einer Schüssel und dann einzeln so, wenn der große Preis oder Dalli Dalli lief. Ja, und dann waren wir davon begeistert und Schokolade, da ab und zu mal ein Stückchen, weil nicht eine Tafel aufessen, eine ganze Tafel am Stück essen, sowas unvorstellbar. Aber was das gemacht hat, ist, dass wir tatsächlich, wir haben gesehen, diese Dinge gibt es und die haben wir bekommen und dann war auch ein kurzer Moment der Verfügbarkeit da, aber der war eben auch schnell wieder weg, weil es war sehr begrenzt, was eben in so ein Paket passte. Und die einen, die bekamen öfter mal ein Paket, ich gehörte zum Glück zu den Privilegierten, wir bekamen regelmäßig Pakete, 3-4 im Monat, war ordentlich, meine Oma hat immer Pakete geschickt und andere haben nichts. Und die haben vielleicht davon gelebt, dass man sich auch mal was abgegeben hat. Ja? Und so leben wir genauso mit den Verheißungen. Da ist dann einer, der kriegt mal eine und dann geben wir uns das dann ab und dann merken, oh ja, super. Aber es ist nicht für jeden verfügbar. Und noch ein guter Vergleich, der meiner Meinung nach passt, das war die dritte Sache, die man nutzen konnte in der DDR, das waren die Intershops. Habt ihr auch schon mal von gehört. Das waren so Geschäfte, so ein paar gab es, am Anfang ganz wenige, nur in Berlin, dann gab es so ein paar mehr. Das waren so Läden, da war geballt alles drin, was es so im Westen geben konnte. Waschmittel neben Kaffee und so roch das dann da auch. Das war eine Explosion. Ja. Und auch das haben wir, dass wir so sagen, naja, Mensch, das erleben wir, dann fahren wir irgendwo hin auf irgendeinen Kongress oder gehen in irgendeinen Gottesdienst und dann sind wir da mal für eine Zeit und dann müssen wir aber auch weg, weißt du? Und was wir immer, wenn meine Eltern und wir, wenn wir in so einem Intershop waren, dann haben wir immer eine Dose Coca-Cola bekommen. Ja, so eine Cola-Dose. Die alte Cola Classic war das dann noch, nur mal von der Süße. Aber das war für uns so süß. Und wir hatten so eine Stunde, anderthalb Stunde Fahrt immer von diesem Winter, bis wir nach Hause kamen. Und dann saßen mein Bruder und ich mit dieser Dose in der Hand, die ganze Fahrt. Und als wir ankamen, wir haben immer nur so dran genippt, um diesen Geschmack nicht zu verlieren. Und wenn wir ankamen, war die Dose immer noch halb voll. Die war dann prüm warm, ja, grauenhaft. Aber für uns war das, boah, eine Explosion. Aber dann war es auch schnell wieder vorbei. Schnell wieder vorbei. Bei so alten Christen Und ich hoffe, es ist genauso negativ besetzt wie bei mir, gibt es so ein Wort, und damit würde ich das gern vergleichen. Wir haben früher mal gesagt, naja, der lebt noch in der Welt. Was ja eigentlich logisch ist, wir leben ja alle in dieser Welt. Ne? Aber das war ein Begriff für all die Menschen, die noch so mit Gott und so und dem ganzen Kram nichts am Hut haben wollten. Die lebten in der bösen Welt, das war so das Böse. Aber ich finde, es ist trotzdem mal ein Begriff, den wir nochmal nutzen können, das ist das Negative mal weg, mal überlegen. Naja, könnte das nicht sein, dass wir alle noch irgendwie so in dieser Welt leben? Und eben nicht im Reich Gottes? Könnte das sein? Was ist der Unterschied zwischen den beiden? Der Unterschied für mich ist eigentlich ganz logisch. Der ergibt sich im Grunde genommen aus dem, wenn man sagt, wer ist denn da Chef? Wer ist Boss? Ja? Und wer hat das Sagen in diesen Welten? Wer regiert da? Und hier ist es logisch, da kommen wir ganz schnell drauf, naja, da ist Gott der König. Sein Plan regiert hier. In Gottes Reich. Muss so sein. Und wer regiert hier? Ja, irgendein weltlicher König, ne? Noch gesagt, oder ein Präsident, der gerne König wäre. Gibt's ja auch. Ja, irgendwie so einer. Die Person hat dann einen Plan für diese Welt und nach dem Plan leben wir hier. Irgendwelche weltlichen Mächte. Manche nennen das auch Teufel, Satan, könnte auch sein, weiß ich nicht. Aber ganz oft regiere aber auch ich, oder? Also in meiner Welt, da regiere ich. In meiner Welt habe ich das Sagen. Du kannst mir Ratschläge geben, aber bitte nicht zu tiefgründig. Und nicht, dass am Ende auch noch wirklich mein Charakter anspricht oder dass er wirklich, ne? In meiner Welt regiere ich. Was hast du mir denn schon zu sagen? Ist das bei dir anders? Am Ende, das hier regiert hier. Und das da, diese Verheißung, das da, findet aber hier statt. Wo Gottes Plan ist, da finden die Verheißungen statt. Und wenn ich hier lebe, brauche ich mich nicht wundern, dass das alles nicht verfügbar ist. Ja? Und dann, klar, dann haben wir so diese Momente und dann sagen wir, nee, ich lebe ja auch im Reich Gottes. Und dann sage ich, ja, geistlich vielleicht. Sobald das bei dir geistlich wird, ja, bist du vielleicht hier. Mach mal einen Haken dran. Klar, wenn du jetzt hier so sitzt, ne, dann haben wir heilige Lieder gesungen und so, das ist jetzt schön geistlich alles. Da bin ich bei Gott, da sind wir jetzt im Reich Gottes, alles gut. Aber vielleicht ist dein Geist, also das Gedankliche, gar nicht wirklich hier. Vielleicht bist du gerade noch in der Arbeit oder bei deinen Geldsorgen oder bei deinen Kindern oder deinen Eltern oder sonst wo. Und dann frage ich mich, was ist mit deinem Körper? Wo wohnt der denn so? Wo ist der denn zu Hause? Hier oder hier? Meine Eltern, als ich 16 war, waren die 50. Die haben gesagt, das geht nicht mehr. Wir können hier nicht wohnen bleiben. Wir müssen hier weg. Das ist das Land der maximalen Unfreiheit. Das Land, was uns gefangen hält. Mehr Unfreiheit kannst du nicht leben als hier. Und irgendwann war die Erkenntnis so stark, dass man gesagt hat, nee, das ertrage ich nicht mehr. Ich will hier nicht wohnen bleiben. Und dann haben sie gesagt, wir werden weggehen. Wir werden die Gelegenheit nutzen, wenn sie sich ergibt, und werden weggehen. Wir müssen hier weg. Wir wollen dahin. Wir wollen dahin, wo es die Dinge gibt, die verheißen sind. Nur weißt du, sowas ist nie mal eben gemacht. Ich werde manchmal gefragt, ja, wie war das denn für dich so als 16? Du bist gerade in der 10. Schulklasse, alle deine Freunde da. Du hattest ja auch deine Sachen, dir ging es doch gut. Wie war das denn für dich, dass du jetzt plötzlich da weg musst und woanders hin? Ja. Da kann ich dir eins aus meiner vollen Überzeugung berichten, dass ich sage, dieses Bewusstsein, dass es da etwas gibt, was so bunt ist und so toll ist, hat bei mir dafür gesorgt, dass es für mich gar keine zwei Ideen gab. Da gab es nur die eine, wenn es die Möglichkeit gibt, dahin zu kommen, dann mache ich das. Ich muss mal. Irgendwas riecht nach Kerze. Dann muss ich dahin. Ich will dahin. Wie ist das denn mit dir so? Willst du dahin? Willst du darüber? Oder hast du dich da eingenistet? Reicht dir das, dass du ab und zu mal ein Paket kriegst, wo du alles bekommst, was du brauchst, was du haben möchtest? Aber eben nur für ein paar Minuten oder ein paar Tage. Aber willst du, dass das für dich verfügbar ist? Am Donnerstag haben mich dann ein paar gefragt, naja, aber wie macht man das denn? Wie komme ich denn da so rüber? Eigentlich will ich das ja. Ich will ja eigentlich dahin, aber ich weiß überhaupt nicht, wie ich das machen soll. Also in der DDR war es halt auch so. Da waren welche, die haben gesagt, ja, ich würde ja gern dahin, aber da ist ja eine Grenze. Und das ist in dem Leben hier genauso. Ich würde dir ja gern sagen, weißt du was, pack deine Sachen, geh los. Aber so ist es eben nicht. Da gehören so ein paar Schritte dazu, die man machen muss, um in dieses Land zu kommen, wo Milch und Honig fließen. Vielleicht ist es bei dem einen zu sagen, ich habe da so liebgewonnene Sachen und die halten mich hier fest. Und die habe ich ja dann vielleicht da drüben nicht mehr. Aber dann kann ich dir nur sagen, dann hast du schon das mit der Freiheit und der Unfreiheit noch nicht verstanden. Weil alles das, was dich da hält in dieser Welt, macht dich unfrei. Was dich zurückhält, davon dich auf den Weg zu machen, in dieses Reich Gottes, wo alle Verheißungen wahr werden, das macht dich unfrei. Und wenn du frei sein willst, dann mach Schluss mit diesen Sachen. Manchen Dingen muss man den Rücken kehren. Mussten meine Eltern auch. Meine Eltern hatten gerade ein Haus gebaut. Und hier ist es nicht leicht, ein Haus zu bauen. Aber wenn man sich das so ein bisschen überlegt und weiß, wie es war, in der DDR ein Haus zu bauen. Die waren gerade fertig. Ein paar Jahre haben wir da gewohnt. Und dann sagen, nee, wir lassen das hier und wir gehen, weil sie gemerkt haben, das hält uns in der Unfreiheit. Wir wollen in die Freiheit. Ja, manchmal muss man vielleicht sogar Menschen hinter sich lassen. Auch das kommt vor. Und auch das kam vor. Und wir waren zu viert. Wir haben uns gegenseitig gestützt. Wir hatten es leicht. Wir konnten mit dem Auto fahren. Bei uns ist es leicht gegangen. Verhältnismäßig. Gut, eigentlich waren wir nur zu dritt. Mein Bruder hat die ganze Zeit gepennt. Oh, gut so, war ja noch klein oder jünger. Aber auch das funktioniert. Ja, dass man sich gegenseitig stützt und gegenseitig mitnimmt in diese neue, in diese andere Welt. Dass man sich trägt und vielleicht sogar einen mit dahin bekommt, der gerade mal ein bisschen pennt. Aber du solltest dich nicht darauf verlassen, dass du schlafen darfst und dich andere mitnehmen. Und weißt du, manche mussten richtige Hürden überwinden. Die haben ganz andere Schritte gehen müssen, um von da nach dahin zu kommen. Und das ist dann auch bei uns so, das ist vielleicht bei dir so. Also es kann sein, dass du echt da eine Grenze hast, wo du Angst hast, erschossen zu werden. Dass es dein Leben kostet. Und was mich da so beeindruckt, ist so in der Rückschau, diese Menschen, die es trotzdem gewagt haben. Ich meine, diesen Film mit dem Heißluftballon haben vielleicht die einen oder anderen von euch gesehen, ja? Die aus einfachsten Stoffen einen Heißluftballon genäht haben. Und mit denen dann darüber. So Geschichten. Welchen inneren Antrieb muss man haben? Welchen inneren Antrieb muss man haben, dass man das auf sich nimmt? Und diesen Antrieb wünsche ich mir für uns, dass wir das wollen, dass wir nicht mehr da wohnen wollen. Weißt du, und das ginge. Und das möchte ich auch noch deutlich klarstellen. Wir können da bleiben, wir können hier wohnen bleiben. Weißt du warum? Weil das Wesentliche, das Geistliche, und deshalb fühlt sich das ja auch immer so schnell so an, hat ja Jesus erledigt. Erlöst bist du, weil Gott, Jesus ist für dich gestorben. Du musst da nichts mehr für tun. Du wirst in der Ewigkeit leben. Nur da fängt es wieder mit den Verheißungen an. Ja. Schon steckst du in der Verheißung drin, dass Gott sagt, du wirst mit mir in der Ewigkeit sein. Und dann sagt Gott, diese Ewigkeit habe ich dir ins Herz gelegt. Da heißt, da ist was in deinem Herzen, was dir sagt, da kann viel mehr sein. Und da ist jetzt nur die Frage, wann willst du das haben? Jetzt oder irgendwann? Und Gott sagt, du kannst das jetzt haben. Das Reich, mein Reich ist mitten unter euch, sagt Gott. Genau so, es ist mitten unter euch. Also können wir das in Anspruch nehmen für uns, wenn wir in das Reich Gottes wollen. Ich würde mich so gern mit euch da auf den Weg machen. Immer wieder. Und dann kann man das Beispiel, die Zeit haben wir jetzt nicht, kannst du weitertreiben. Ja, das geht, dass man auch immer wieder mal zurückfährt und dann merkt, ah ja, stimmt, ist ja gar nicht. Und, ne? Auch das kann alles passieren. Aber ich wünsche mir die Sehnsucht in unserem Herzen, dass wir mit diesem Gott zusammen wohnen wollen. Dass wir in seinem Reich leben wollen, wo sein Plan regiert. Und das ist die Logik, die wesentliche Logik, die hinter dem Ganzen steht. Wenn Gottes Plan regiert, dann muss jede Verheißung wahr werden. Ist doch logisch, oder? Wenn ich in seinem Plan lebe, wird doch jede Verheißung wahr. Weil das ist sein Konstrukt, seine Idee, seine Logik. Lass uns nicht hier bleiben, sondern darüber. Ich bitte euch aufzustehen, dass wir zusammen beten, okay? Großer Gott, wir ahnen, wie es sein könnte. Und wir sehen das, was so möglich ist. Wir können das wahrnehmen. Gerade deshalb, weil wir eben, und dafür hab so unendlich Dank, diese Ewigkeit von dir geschenkt bekommen haben. Nur wir wünschen uns, Herr, dass diese Ewigkeit eben nicht irgendwann beginnt. Wir wünschen uns, dass diese Ewigkeit jetzt und hier beginnt. Dass deine Verheißungen für uns hier verfügbar sind. Und wir wollen in deinem Reich leben. Herr, ich bitte dich, dass du das Herz jedes Einzelnen hier im Raum, dass du es aufmachst. Jetzt in diesem Moment, Herr, dass wir mit offenen Herzen auf dich zugehen. Jeder von uns. Und dass wir deinen Plan, den du hast für diese Welt und den du für jeden von uns persönlich hast, dass wir diesen Plan in unser Herz lassen. Dass dein Plan in uns regiert. Und nicht der Plan von irgendwelchen anderen Menschen oder der Plan, den wir uns so erdacht haben. Sondern dein Plan so sehr in unserem Herzen lebt, damit wir erkennen, dass deine Verheißungen keine leeren Versprechen sind, sondern ein Automatismus. Herr, öffne unsere Herzen. Hilf uns, dass wir uns in deinem Geist an die Hand nehmen und uns auf den Weg machen zu dir in dein Reich. Du großer, heiliger, liebevoller, unendlicher Gott. Du bist so heilig, Herr. Du großer Gott. Amen.